La Mystérieuse, Timbuktu, von Lorenz Rollhäuser.
Un jour, le prophète est venu ici. Il est en train de prier. Un chien est venu.
Eines Tages ist der Prophet Muhammad hier hingekommen. Als er gerade beten will, kommt ein Hund und bellt ihn an. Da ist Muhammad weitergezogen, nach Mekka. Und dort ist er auch begraben. Sonst wäre Timbuktu Mekka geworden. Aber so ist es nur Timbuktu. Die Hunde haben uns alles verdorben. Die Hunde sind dran schuld.
Timbuktu. Nicht jener imaginäre Ort, Inbegriff des Fernen. Das wirkliche Timbuktu. 4 Uhr morgens. Und schon rufen die Muezzins zum Gebet. Der Tag fängt früh an in Timbuktu. Mitten in der Nacht. Was ich hier will, hat mich der Kommissar in herrischem Ton gefragt. Meinem Fernweh nachgehen, hätte ich antworten können. Fremdsein und erleben, wie dieses Fremdsein allmählich schwindet. Etwas entdecken. Ich behielt das lieber für mich. Ich will einen Mann, wird mir ihr Gesang übersetzt. Einen Mann will ich, der in der Welt war, der das Abenteuer gesucht hat und mit Geld zurückgekommen ist. So einen Mann. Das singt sie und stampft Hirse. Das Stampfen des Getreides ist Sklavenarbeit in Timbuktu. Arbeit für Bela-Frauen wie Aisha. Die Sklaverei ist längst abgeschafft. Aisha ist Hausmädchen und bekommt einen mageren Lohn. Doch das Kastendenken ist geblieben. Für die Privilegierten teilt sich die Welt nach wie vor in 2 Kategorien. Adlige und Sklaven.
Das ist eine Sklavin. Als Adliger kannst du keine Sklavin heiraten. Sonst sind deine Kinder Sklaven. Unmöglich. Eine Bela heiraten, die Getreide stampft. Das gehört sich bei uns nicht. Ein Adliger heiratet eine Adlige, ein Sklave, eine Sklavin.
Du hast nicht erwartet, hier im Sand der Wüste diese streng hierarchische Gesellschaft vorzufinden. Es irritiert dich. Doch mit welchem Maß misst du, was dir in der Fremde begegnet?
Timbuktu ist eine mysteriöse Stadt. Jeder weiß das. Alle Weißen kommen nach Timbuktu, weil es eine mysteriöse Stadt ist. Timbuktu ist das Mekka der Weißen. Unser Mekka ist Mekka.
Ein Wüstenflecken im Nordosten Malis. Kaum 20.000 Einwohner. Ein paar Fußstunden nördlich vom Fluss Niger. Abseits von allem. Und dann dieser Stolz, dieser Dünkel, als ob hier der Nabel der Welt sei. Wie schwer sie sich tun, von der Vergangenheit Abschied zu nehmen. Es ist Heiligabend in Timbuktu. Eine kühle, klare Vollmondnacht. Und überall dieser helle, weiche Sand, der das Licht reflektiert und die Schritte dämpft. Es fühlt sich an, es sieht so aus wie Schnee.
Amen.
Ich bin bei den Baptisten gelandet. Seit den 50er Jahren versuchen die Amerikaner hier zu missionieren. Doch außer einigen Bela haben sie kaum jemanden bekehren können. Heute ist ihr Tag. Bestimmt 200 Menschen sind gekommen, vor allem Kinder. Mit großen Augen sitzen sie im Sand neben der kleinen Kirche, um die frohe Botschaft zu hören.
Bonsoir, Monsieur. Bon, né dans la ville mystérieuse Timbuktu.
Guten Abend, der Herr. Sie sind im mysteriösen Timbuktu. Dieser wunderbaren Stadt.
C'est la nuit du Noël à Timbuktu.
Es ist Heiligabend.
Les boîtes qui sont à Timbuktu.
Alle Kneipen sind voll.
Tous animés.
Und die Leute gehen tanzen.
Tout le monde va danser parce que cette nuit très intéressant.
Denn diese Nacht ist interessant in Timbuktu, weil die Mädchen hier sehr hübsch und unverdorben sind.
Mohammed sprach mich an, als ich von den Baptisten zurückstapfte. Vorbei am Fußballplatz, auf dem tagsüber im Sand gekickt wird, bis zum Platz der Unabhängigkeit, wo uns das Gewirr der ineinander geschachtelten Lehmbauten verschluckte.
Wenn dir auf der Straße ein Mädchen gefällt, musst du sie ansprechen.
Bonsoir, où vas-tu, où viens-tu?
Guten Abend, wo gehst du hin? Wo kommst du her? Dann wird sie erst mal sauer sein. Aber du bleibst ganz ruhig und sagst ihr Nettigkeiten. Ich hab dich gesehen, du gefällst mir wirklich. Ich liebe dich. Lass uns ein bisschen plaudern. Ich werde dir was Schönes erzählen. Ich komme aus Deutschland. Ich bin reich und eure Stadt gefällt mir. Ihr Mädchen seid alle zivilisiert. Aber nur du bist schön. Nur du interessierst mich. Ich könnte dich heiraten und mitnehmen. Das nennt man den Dialog. Alle Worte finden zueinander. Und du kannst ruhig lügen. Du sagst dir alles, was du denkst, ohne Scheu. Am Ende gibt sie nach. Und du kannst mit ihr machen, was du willst. Denn dies hier ist die mysteriöse Stadt. Was du auch suchst, hier wirst du es finden.
Was ich auch suche, hier werde ich es finden. Von wegen. Timbuktu war für die Weißen immer eine Enttäuschung. Angelockt von den Gerüchten um jene fantastische Stadt voller prächtiger Paläste mit goldenen Dächern, unerreichbar irgendwo hinter Ozeanen aus Sand, machten sich Forscher und Abenteurer auf die Suche. Mansa Musa, Herrscher von Mali, hatte 1324 auf dem Weg nach Mekka in Kairo Station gemacht und dabei so viel Gold unter die Leute gebracht, dass der Goldpreis jäh abstürzte und sich jahrelang nicht wieder erholte. Seitdem kursierten die Gerüchte in Europa von jener sagenhaften Stadt, in der Christen nicht willkommen waren. Das afrikanische Eldorado erwies sich als Chimäre. Getarnt als Moslem, gelangte René Caillet am 20. April 1828 in die verbotene Stadt. Bei Sonnenuntergang erreichten wir Timbuktu. Der Eintritt in die geheimnisvolle Stadt, die Gegenstand der Neugier und des Forschens der zivilisierten Nationen Europas ist, war mir eine unbeschreibliche Genugtuung. Nie zuvor hatte ich etwas Ähnliches verspürt. Wie viele Dankgebete stieß ich hervor für den Schutz, den Gott mir während der schier unüberwindlichen Hindernisse und Gefahren gewährt hatte. Als ich mich dann jedoch umschaute, musste ich feststellen, dass der Anblick in keiner Weise meinen Erwartungen entsprach. Dem ersten Blick bot die Stadt nichts weiter als eine Ansammlung schäbiger Lehmhäuser. 150 Jahre später, schreibt Bruce Chatwin, war es schön, fragte mich ein Freund nach meiner Rückkehr. Nein, Timbuktu ist alles andere als schön. Es sei denn, man findet zu Staub zerfallende Lehmwände schön. Wände von einem geisterhaften Grau, als hätte die Sonne jegliche Farbe aufgesogen. Die Texte gleichen sich. Und so ahnt der Fremde, was ihn erwartet. Ein staubiges Nest, das alle Träume zunichte macht, das nichts zu bieten hat, was seine Berühmtheit rechtfertigt, das einfach berühmt dafür ist, berühmt zu sein. Und doch dachtest du, dass es noch ein anderes Timbuktu geben muss, hinter dem Mythos und hinter den Mauern aus Lehm, das sich zu erkennen gibt, wenn man sich nur die Zeit nimmt. Bei Sonnenuntergang auf einer Düne am Rande der Stadt. Ziegen und Schafe werden heimgetrieben, verschwinden in den Höfen. Frauen stampfen Getreide. Ein Radio plärrt Koranverse. Drüben hocken ein paar Männer in ihren blauen und weißen Bubus, den traditionellen Gewändern. Die Köpfe mit Stoffbahnen umwickelt, sodass nur die Gesichter frei bleiben. Eselschnauben. Hähne krähen, Kinder toben im spärlich werdenden Tageslicht. Der Himmel darüber violett und rot. Vor mir Bella Farangi, das Viertel der Bella, der früheren Sklaven der Tuareg, die sich in den letzten Jahrzehnten in der Stadt niedergelassen haben. Die meisten haben sich längst feste Häuser gebaut, doch hier draußen, wo die Wüste beginnt, leben sie noch immer in einfachen Rundhütten. Dahinter, auf der nächsten Erhebung, die alte Stadt mit der Moschee von Sankore. Nördlich davon Abaraju, der arabische Stadtteil. Im Süden drängen sich Sarekena und Djingereber, die beiden Viertel, die vor 400 Jahren von den Nachkommen marokkanischer und andalusischer Soldaten gegründet wurden. In meinem Rücken die Wüste, Sand und dürres Gestrüpp. Und zwei Eselsbeine, die einen Steinwurf entfernt, aus dem Boden steif in den Himmel ragen. Dass der Niger nur 18 Kilometer von hier fließt, ist nicht zu ahnen. Niemand schreit Monsieur, Monsieur oder Tubab, wie die Weißen hier genannt werden. Niemand will etwas von mir. Ein seltener Augenblick. Es wird von Touristen erzählt, die in Schreikrämpfe fielen, Hals über Kopf aus der Stadt flohen.
Ich fühle mich ausgesaugt, als ob sie mir den Verstand geraubt hätten. Ich bin 3 Tage hier und schon völlig erschöpft, einfach weil sie permanent etwas fordern.
Christy ist Amerikanerin und arbeitet seit einem Jahr im Süden Malis. In Timbuktu ist sie zu Besuch bei einer angesehenen Familie. Vergnüglich ist das nicht.
Immer nur geben, geben, geben. Immer zu zahlen. Das ist alles, was sie wollen, wenn sie Weiße sehen.
You can't go out without people on the streets, you know.
Dauernd sind Leute an dir dran. Immer rennt dir ein Tuareg hinterher, hält dir ein Schwert oder irgendwelchen Schmuck vor die Nase. Wir haben sie die Schatten der Wüste getauft, weil sie dir folgen wie dein Schatten. Und dann die Kinder. Das ist in Mali überall ein Problem, aber so wie hier habe ich es noch nirgends erlebt. Als ob es ein anderes Land wäre, durch die Entfernung und die Zeit, die es braucht, um hierher zu kommen. Tagelang ist man mit dem Boot unterwegs, als ob man einen Ozean überquert. Der Niger ist wie ein Ozean und die Wüste ist wie ein Ozean.
Ein paar Nomaden gehen auf Reise in die Wüste, beladen ihre Kamele mit Säcken voller Getreide. Die Tiere wehren sich, lassen es nur widerwillig zu. Ein alltägliches Bild in Abaraju, dem Araberviertel im Norden der Stadt. Hier kommen in den Wintermonaten auch die großen Karawanen an, aus Taudeni, 800 Kilometer nördlich, mitten in der Sahara, wo bis heute bei sengender Hitze Salz aus der Erde geholt wird. In großen, silbrig-grau schimmernden Platten, schwer wie Stein. 4 dieser Platten trägt ein Kamel in 20 Tagen nach Timbuktu. Mehr ist vom traditionellen Handel auch nicht geblieben. Abgesehen vom Schmuggel über die algerische Grenze haben sich die Warenströme längst andere Wege gesucht. Timbuktu ist verarmt. Im 15., 16. Jahrhundert war Timbuktu eine kosmopolitische Handelsstadt, profitierte von seiner Grenzlage zwischen Nord- und Schwarzafrika. Salz aus der Wüste wurde gegen Gold aus dem Süden, Stoffe gegen Sklaven getauscht. Händler aus dem Norden, aus Fes, Marrakesch, Tripolis, ließen sich nieder aus Agadez und Kano. Timbuktu war Umschlagplatz, Hafen der Wüste. Von Flussschiffen wurden die Waren auf Wüstenschiffe verladen und umgekehrt. Nomadisierende Viehzüchter und sesshafte Ackerbauern trafen aufeinander, Hellhäutige und Schwarze. Sie handelten, sie führten Kriege um die Macht und sie heirateten untereinander. Timbuktu war ein Schmelztiegel verschiedenster Völker. Neben den Sonrai, die bis heute in der Stadt dominieren, kamen vor allem Araber, Mauren, Pöll und Tuareg mit ihren jeweiligen Sklaven.
Siehst du die Leichen? Das sind die Leichen von Rebellen. Zwei liegen hier, drei in den Dünen.
In den Dünen hinter den beiden Hotels westlich der Stadt. Von den Leichen sind nur noch ein paar Knochen und Kleidungsfetzen zu sehen. Niemand hat sie bestattet. Es sind Peau Rouge, Rothäute, erklärt mir Mohammed. Damit sind die hellhäutigen Araber und Tuareg gemeint. Die Weißen. Woher weißt du das?
Ich weiß es. Weil es Rothäute waren, die nachts kamen, um Schwarze zu töten. Sie sagten, sie wollen die Schwarzen beherrschen. Aber wir wollen nicht von Rothäuten beherrscht werden.
Du findest es also richtig, sie zu ermorden?
Ja.
Bis zum Frühjahr 1996 war Krieg im Norden Malis und im Nachbarstaat Niger. Nomadische Tuareg und Araber hatten sich erhoben, um gegen ihre Benachteiligung durch die Zentralregierung zu kämpfen. Während der großen Dürre Anfang der 70er Jahre waren ihre Tiere zu Hunderttausenden verendet. Und aufgrund der klimatischen Veränderungen in der Sahelzone verloren sie nach und nach ihre frühere Lebensgrundlage. Hilfe aus dem Ausland aber verschwand in den Taschen der schwarzen Funktionäre aus dem Süden Malis.
Es sind die Militärs, die haben sie.
Soldaten haben sie festgenommen und dann den Jungen gegeben, um sie zu töten. Kinder haben ihnen die Finger abgeschnitten, die Ohren, die Nasen, die Haare. Sie mit Benzin übergossen, angezündet und hier hingeworfen. 5 Leichen liegen hier.
Timbuktu war nicht Zentrum der Auseinandersetzungen. Doch ein Granatenangriff der Rebellen genügte, um das fragile Zusammenleben der Ethnien in der Stadt zu zerstören. Es folgte ein Pogrom an den hellhäutigen Händlern, von denen viele ermordet wurden, soweit sie nicht Hals über Kopf flüchteten. Andere kamen in der Wüste um. Der größere Teil rettete sich nach Mauretanien, Algerien und Libyen. Warst du dabei?
Ich wollte nicht sehen, wie sie getötet werden, weil es falsch ist, Menschen zu töten.
Woher weißt du, dass es Rebellen sind?
Es sind Banditen, weil es Rothäute sind.
Seit dem Frühjahr 1996 herrscht Frieden, der maßgeblich durch Vermittlung deutscher Entwicklungshelfer zustande kam. Sie halfen dabei, die verschiedenen Rebellengruppen mit den Militärs und der neuen demokratischen Regierung an den Verhandlungstisch zu bringen. Die meisten Flüchtlinge sind inzwischen zurückgekehrt. Hilfsorganisationen geben Starthilfe. Doch zumindest in der Stadt trauen sich Tuareg und Araber noch immer nicht, laut über den Aufstand zu sprechen. Die Schwarzen wiederum wollen Gras über die ganze Angelegenheit wachsen lassen, statt Wunden aufzureißen, indem sie darüber reden. Tun sie es doch, kommen die üblichen Schuldzuweisungen. Die Weißen hätten angefangen. Das komplexe System von Heiratsgeschäften, Blutsbrüderschaften und Regeln der Gastfreundschaft das über Jahrhunderte die Beziehungen zwischen Städtern und Nomaden, zwischen Schwarz und Weiß regulierte, zählt nicht mehr. Dabei sind die ethnischen Demarkationslinien gerade in Timbuktu alles andere als eindeutig. Jahara zum Beispiel hat eine Tuareg-Großmutter und eine hellhäutige Mutter arabischer Herkunft, ist aber selbst Sonrai wie ihr Vater und schwarz.
Meine Mutter ist zwar weiß, aber ich traue den Weißen nicht. Sie haben helle Haut, aber ein schwarzes Herz. Die Schwarzen dagegen haben ein weißes Herz. Das ist die Wahrheit.
Die Wahrheit? Vielleicht liegt es am Krieg, dass die Stadt so einen verschlossenen Eindruck macht. Vielleicht haben zu viele noch Leichen im Keller. Und Angst. Alles Mögliche wird mir erzählt. Doch bleibt das unbehagliche Gefühl, dass das Wesentliche ungesagt bleibt.
Allahu Akbar.
Djengere-Ber, die große Moschee, die die UNESCO zum Weltkulturerbe zählt, vor dem Freitagsgebet. Der gewaltige Lehmbau wurde im 14. Jahrhundert von einem andalusischen Architekten errichtet. Bis heute kommen die Männer Timbuktus hier zum Gebet zusammen, gleich welcher Ethnie oder welchem Stand sie angehören. Der Glaube ist es, der alle eint. Nur spärliches Licht fällt in das Hauptschiff, das von einem Wald meterdicker Säulen getragen wird. Matten liegen auf dem Sand ausgebreitet. In ihren prächtig bestickten Bubus knien die Männer nieder und verbeugen sich gen Osten. Timbuktu war Brückenkopf des Islam südlich der Sahara, geistiges Zentrum. Wohlstand und Bildung gehörten zusammen, Bescheidenheit zum guten Ton. 20.000 Studenten sollen damals bei den besten Lehrern ihrer Zeit gelernt haben. Neben dem Koran und der arabischen Sprache wurden Rhetorik, Logik, Geschichte, Recht, Medizin und Astronomie unterrichtet. Stadt der 333 Weisen, sagt man in Timbuktu noch heute. Heilige Stadt. ...1591 aber eroberte ein Heer des Sultans von Marrakesch mit Hilfe von Feuerwaffen die gesamte Region um den Nigerbogen, angeführt von maurischen Soldaten, die aus Spanien vertrieben worden waren. 2 Jahre darauf ließ der Sultan alle Gelehrten Timbuktus mitsamt ihren Familien, über 1000 Sklaven und mehreren Tonnen Gold durch die Wüste nach Marokko bringen. Damit war die Blütezeit Timbuktus jäh beendet. Der Straße wieder die Kinder. Als ob sie mir klar machen wollen, dass ich hier nicht hingehöre, sondern Eindringling bin. Ein Fremder. Der kleine Weiße aus dem Paradies. Monsieur, das Geschenk. Im Haus des Chefs der Maurerzunft. Die blinde Urgroßmutter ist über 90 Jahre alt und erzählt aus ihren Kindertagen. Die Enkelin übersetzt.
Der Weiße ist gekommen, der Weiße aus dem Paradies.
Die Weißen aus dem Paradies? Das waren die Franzosen. 1894 besetzten sie Timbuktu.
Damals haben die Weißen viel gegeben. Die waren nicht wie die von heute. Und wenn ein Weißer den Namen eines Kindes gerufen hat, antwortete es: Zur Stelle! Das hat den Weißen gefallen. Sie haben gelacht und mit ihnen getanzt, wenn die Kinder sangen, und ihnen Geld gegeben.
Die Weißen von früher waren also netter als...
als die Weißen von heute.
Manna tu babuluk?
Aga.
Manna?
Aga.
Sie sagt, wo ist der Weiße? Da, er trägt Schuhe und Hosen. Wenn du hier Hosen trägst, bist du ein Weißer. Wenn die Weißen vorbeikamen, haben sie die Wangen der Kinder getätschelt, mit ihnen gespielt und ihnen Münzen gegeben. Ganz neue Münzen.
Ce sont les Toubabs même que n'importe quelle chose.
Es sind doch die Weißen, die bei jeder Gelegenheit sagen, du bekommst auch ein kleines Geschenk. So hat man sich hier daran gewöhnt.
Meine Vermieterin. Aber ich finde, in Timbuktu mögen sie Geld wirklich sehr.
Gibt es denn jemanden, der Geld nicht mag? Geld mögen doch alle.
Aber hier mögen sie es besonders.
Niemand sagt, ich mag kein
Geld.
Jetzt bist du schon einige Zeit hier, aber manche Leute warten nur darauf, dass du abreist. Dann kommen sie zu mir und sagen, gib uns unseren Teil von dem, was dein Weißer dir gegeben hat.
Sind das Nachbarn?
Ja, Nachbarn und Verwandte. Und die Leute aus dem Viertel.
Was werden sie sagen?
Wenn ich was habe, gebe ich etwas. Meinen Schwestern und Tanten. Bei den anderen lache ich nur. Dann wird es heißen, ihr habt alles allein aufgegessen, was euch der Toubab gegeben hat.
Ich wohne nun mitten in der Stadt, im Viertel Sarekena. Ich habe ein privates Zimmer gemietet in einem großen Haus mit Innenhof und einer Terrasse im ersten Stock. Das Hotel war mir zu abgelegen und zu teuer. Es gab noch heftigen Streit mit dem Patron des Hotels. Als du ihm erklärtest, dass du umziehst, brüllte er los, wo willst du hin? Was? Ein privates Zimmer? Das ist nicht erlaubt in Timbuktu. Touristen müssen im Hotel wohnen, dafür sind sie da. Ich gehe zur Polizei. Bei wem willst du wohnen? Ah, das werden wir schon herausfinden. Und so weiter. Dir war mulmig. Ich ging trotzdem. Mit der alten Dame war es gleich so nett. Auf die Frage, was das Zimmer denn kosten solle, meinte sie nur, ce que vous convient, was ihnen recht ist. Das Zimmer liegt im Obergeschoss des Hauses, wo auch die beiden Söhne schlafen. Das ist so in den besseren Häusern Timbuktus. Oben die Männer, unten die Frauen. Mein Zimmer. Ein altes Eisenbett mit einer mürben Schaumstoffmatratze. Ein zerschlissener Plastiksessel. Sonst nichts. Eine Birne baumelt nackt von der Decke. Vor der Fensteröffnung hölzerne Läden. Ein Tisch existiert im ganzen Haus nicht. Der Boden aus Ziegelstein, die Wände mit Lehm verputzt und dann grün gestrichen. Doch die Regenfälle vom Herbst, die einige Häuser der Stadt zum Einsturz brachten, haben auch im Innern des Hauses tiefe Rinnen in die Wände gewaschen. Es heißt, erst die Marabus konnten durch gemeinsames Beten schlimmere Schäden in der Stadt verhüten. Wie alle Sonrai-Frauen in Timbuktu betreibt die Alte unten im Haus einen kleinen Handel. Meist sitzt oder liegt sie still auf ihrer Matte im Halbdunkel des Eingangsraums und lässt die Zeit verstreichen. Ab und zu kommt jemand herein, kauft Streichhölzer, Tee, etwas Zucker oder irgendwelche Zutaten zum Kochen.
Moi, je ne vends que des beurre de karité,
Ich verkaufe Karité-Butter und Baobab-Früchte. Pro Kilo verdiene ich 50 Francs, 15 Pfennige. Das reicht nicht. Was kann man für 50 Francs schon kaufen? Ich lebe von dem Geld, das mir meine Kinder aus der Hauptstadt Bamako schicken. Im Kleinhandel allein könnte ich nicht leben.
Das Haus verlässt sie nur selten. Sanrai-Frauen gehen nicht nach draußen, wenn sie verheiratet sind. Das gilt auch für sie als Witwe. Frauen aus gutem Haus bleiben im Haus. In den nördlichen Vierteln zum Beispiel war sie noch nie. In der Wüste schon gar nicht. Sanrai mögen die Wüste nicht. Wüste ist Wildnis. Und die überlassen sie den Tuareg und den Arabern. Am Niger. Noch Monate nach der Regenzeit, die das Binnendelta in einen einzigen unermesslichen See verwandelt, ist der Fluss so breit, dass Menschen oder Häuser am anderen Ufer mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Vor mir liegen Pirogen im Wasser. Flussaufwärts, Dünen, Strand. Zu Fuß gehe ich zurück, quer durch die trockengelegten Reisfelder. Gerade wird die Ernte eingebracht. Die Büschel werden mit der Sichel geschnitten und dann mit langen Stöcken im Takt geschlagen, bis das Korn aus den Ähren springt. Und dabei wird gesungen. Der Reisanbau am Fluss lohnt sich. Immer neue, bewässerbare Flächen werden angelegt und unter der Bevölkerung aufgeteilt. Jeder in Timbuktu, egal welchen Standes, erhält die Chance, hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist die einzige Tätigkeit mit Zukunft. Doch viele der alten Sanrai-Familien wollen von Feldarbeit nichts wissen.
Viele arbeiten da. Und viele arbeiten da nicht.
Warum tun es die einen und die anderen nicht?
Sie sind keine Bauern.
Aber man kann doch Bauer werden.
Hier macht jeder seine Arbeit. Was dein Vater macht, machst du auch. Wenn dein Vater Schreiner ist, wirst du Schreiner. Wenn dein Vater Marabu ist, Schriftgelehrter, wirst du Marabu.
Nur widerwillig öffnet sich die Stadt der Moderne. Immer noch zählt das strenge Kastensystem, das bei den Sanrai, genau wie bei Arabern und Tuareg, von Generation zu Generation weitervererbt wird und keine Entwicklung vorsieht. Die Welt teilt sich in Adel und Leibeigene. Dazwischen gibt es die Freien, die Handwerker, die wiederum in Zünften organisiert sind. Jeder hat von Geburt an seinen vorbestimmten Platz. Der Horizont bleibt beschränkt. Die Jungen widersetzen sich den Traditionen, lassen sich nicht mehr vorschreiben, was sie arbeiten, wen sie heiraten sollen. Bella übernehmen führende Posten in der Verwaltung. Und wer Geld hat, muss sich um die alte Ordnung eh nicht kümmern. Nur hat kaum jemand Geld. Timbuktu gilt selbst in Mali als das allerletzte. Nicht mal eine Asphaltstraße verbindet die Stadt mit dem Rest des Landes. Der Markt ist kläglich. Ganze Karrees liegen in Ruinen. Wer kann, geht weg aus der Stadt.
Les gens de Timbuktu ne sont pas là.
Die Menschen sind alle woanders, um Arbeit zu suchen. Hier gibt es nichts, keine Arbeit, gar nichts.
Aber trotzdem leben sie.
Das ist das Mysterium von Timbuktu.
Die Rallye kommt und Timbuktu steht Kopf. Was früher die berühmte Rallye Paris-Dakar war, findet nun auf rein afrikanischem Parcours statt. Von Dakar an der Atlantikküste, am Südrand der Wüste entlang gen Osten, nach Agadez in Niger und wieder zurück nach Dakar.
Je m'appelle Monsieur Amat, tu vois. Les Paris des Caire, moi je suis très content de Paris Dakar sont qu'à venir ici.
Ich bin Monsieur Hammer und ich freue mich sehr, dass die Rallye hier nach Mali
kommt.
Es ist sehr interessant, die Motorräder, die Autos und die Flugzeuge zu sehen. Die Verletzten, alles hier am Flughafen.
Wie Aliens sind sie eingefallen. In Flugzeugen, Hubschraubern und LKW voller Ersatzteile und Nachrichtentechnik, um die Bilder von der Rallye in alle Welt zu senden. Timbuktu ist aufgewacht. Eine kleine Völkerwanderung hat sich zum Flughafen aufgemacht, wo die Crews ihr Lager aufgeschlagen haben. Alle hoffen, irgendetwas ergattern zu können von diesen Boten einer glitzernden Welt.
Wir arbeiten und verdienen was an den Touristen. Ich bin Führer. Ich zeige ihnen die Stadt. Lasse sie Kamel reiten. Nehme sie mit in die Wüste.
Verdienst du viel?
Ja, klar.
Mal 10.000,
mal
5.000,
mal 50.000.
Das ist viel Geld. Was machst du damit?
Ich kaufe mir Klamotten. Den Rest gebe ich meinen Eltern. Ich spreche Französisch und Englisch. Und ein bisschen Japanisch. Mehr kann ich nicht.
Und Englisch?
Möchten
Sie zum Markt?
You need go off the camel.
Oder Kamel reiten?
In Allemand, ja, ja, ja. Guten Tag. Sparen Dosten. Ich weiß nicht, Leute.
Am Tag nach der Rallye. Neue Cappies, neue T-Shirts überall. An manchen der Verkaufsstände am Straßenrand liegt Plastikbesteck. Frisch gewaschen, das Stück für etwa 3 Pfennige. Die prallgefüllten blauen Müllsäcke, die die Aliens hinterlassen haben, wurden von den Einheimischen die ganzen 5 Kilometer vom Flughafen in die Stadt geschleppt und zu Hause auf Verwertbares durchsucht. Für Mohammed, meinen kleinen Führer, steht das dicke Ende noch aus.
Als die Rallye kam, bin ich auch hin. Und weil ich mich mit den Leuten von der Rallye gut verstanden habe, bin ich geblieben. Sie haben mir Geld gegeben. Danach bin ich wieder zur Schule. Aber der Lehrer will mich bestrafen. Packen sie dich an allen Vieren, ziehen dich mit aller Kraft und der Lehrer peitscht dich aus. Und das mache ich nicht mit.
Täglich beten und singen sie jetzt gemeinsam auf den Straßen. Jedes Viertel hat seinen Platz, wo vor dem Abendessen die Matten auf dem Sand ausgebreitet werden und ein Imam die Schar der Gläubigen durch Gesang und Gebet führt. Ramadan hat begonnen, der Fastenmonat. Weil die meisten Erwachsenen fasten, hat sich das Leben in der Stadt von einem Tag zum anderen verändert. Weder Speisen noch Getränke über Tag. Das bedeutet vor allem langsamer Leben, nachmittags ruhen und allseits heftiges Ausspucken, weil auch der Speichel nicht geschluckt werden soll. Erst nach Sonnenuntergang erwacht die Stadt zum Leben. Abends auf dem Marktplatz, vor dem Restaurant du Nord. Das Radio läuft, daneben ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher, im Sand davor zwei Bänke. 10 Menschen starren gebannt auf das Gemetzel am Bildschirm. Fernsehen gibt es erst seit Ende 1996 in Timbuktu. Ich schaue mir die Gesichter an, auf denen das bläuliche Licht der Mattscheibe tanzt. Was wird sich verändern durch den Blick in die Welt, der sich mit Dallas, Derek und Van Damme eröffnet? Erst spät nachts kann ich völlig ungestört durch die Gassen streifen. Bisweilen ist es so dunkel, dass ich meine Hand schützend ausstrecke, um nicht vor die nächste Lehmwand zu laufen. Mohammed hat dir eingeschärft, dich in der Dunkelheit vorzusehen.
La nuit est un peu dangereux.
Die Nacht ist ein bisschen gefährlich.
Peut-être si tu parles dans un coin qui est très sale, très très sale.
Wenn du zum Beispiel an eine ganz schmutzige Ecke kommst und auf einen schwarzen Esel triffst.
Noir. C'est ça le vrai sorcier.
Das ist der große Zauberer.
Si tu as un chat,
wenn du eine Katze siehst, dann sprich nicht mit ihr. Die Marabouts sind die Zauberer. Sie können sogar töten. Wenn du sie ärgerst, verwandeln sie dich in einen Hund, einen Esel, eine Schlange, einen Löwen. Manche Zauberer wissen sogar den Tag, an dem du sterben wirst.
Aber die Wesen der Nacht sind nicht mehr das, was sie einmal waren.
Früher konnte man um 1-2 Uhr nachts nicht auf die Straße gehen. Heute kann man überall hingehen. Früher sind viele Leute verrückt geworden durch die Teufel. Heute nicht mehr. Die Djinn sind also nicht mehr da. Sie haben die Stadt verlassen, weil es zu viel Licht gibt und zu viel Lärm.
Der westliche Fortschritt hat die Geister vertrieben und dafür Quälgeister auf den Plan gerufen, die sich am helllichten Tage zeigen. Deine Nerven sind dünn. Ein einziges Mal unbeobachtet, unkommentiert meiner Wege gehen. Du siehst nur noch das Negative, nimmst alles persönlich. Die Gier der Leute, die Aufdringlichkeit, die Schäbigkeit der Verhältnisse, Gassen, die nach Urin stinken, Staub, der dir den Atem verschlägt. Weil du dich ausgeschlossen fühlst, bist du dabei, dem heiklen Verhältnis zwischen Christen und Moslems eine weitere Episode hinzuzufügen. Wie du hinter dem Jungen hergerannt bist, eines Morgens am Markt, wo du sonst immer unbehelligt bliebst. Du saßt draußen, trankst den üblichen Nescafé, träumtest vor dich hin. Da stand er auf einmal vor dir, vielleicht 12 Jahre alt, ein paar Meter entfernt, und sagte nur, Monsieur. Guckte frech, wollte sich ein bisschen die Zeit vertreiben und du gabst ihm zu verstehen, dass er weitergehen soll. Und er, nochmal, Monsieur. Und du, jetzt schon energischer, geh lieber weiter, sonst gibt's Ärger. Er blieb ungerührt, Monsieur. Du sprangst auf, hinter ihm her, der jetzt um sein Leben rannte, in die nächste Gasse. Nie hat er geglaubt, dass Weiße rennen können. Nach 20, 30 Metern, du hattest ihn schon am Hemd, schlug er vor dir in den Sand, das Gesicht verzerrt in Todesangst. Da war plötzlich der alte Mann neben euch, wie zufällig. Um zu deiner Verwunderung auf dich einzureden, beruhigen Sie sich, Monsieur, er hat es nicht so gemeint, er wird es nicht wieder tun. Und so weiter. Es war mir so peinlich. Hier, wo Contenance alles ist. Höchste Zeit abzureisen. Das meinte auch der Kommissar. Der ließ mich verhören und spielte sich auf, weil ich Minderjährige interviewen würde. Das sei verboten in Mali und habe mit Journalismus sowieso nichts zu tun. Und dann dieser Mann, der dich unvermittelt auf der Straße ansprach. Toubab, du bist doch jetzt schon ziemlich lange hier. Übermorgen geht ein Flugzeug. Das kannst du nehmen. Längst haben sie den Spieß umgedreht und dich zum Gegenstand ihrer Beobachtung gemacht. Toubab Entertainment hat Christie das genannt. Als ob die Stadt sich so vor fremden Blicken schützt.
Ja.
Die Kauris sagen, dass du zufrieden sein wirst. Dass du jemandem etwas schenken sollst, damit es dir gut geht. Am besten kaufst du gleich auf dem Markt ein Brot, teilst es in zwei Hälften und schenkst es zwei Leuten. Die Kauris sagen, dass Gott dir genug Geld geben wird, wo auch immer du bist auf der Welt.
Yahara hat mich zur Wahrsagerin geschleppt. Die liest meine Zukunft aus einer Handvoll Kaurimuscheln, die sie wieder und wieder auf die Matte wirft. Natürlich hätte ich den Preis vorher absprechen müssen. Nun heißt es, exorbitante Beträge zahlen. Schließlich will auch Yahara was davon haben.
Die Kauris sagen, dass du reisen wirst. Es wird eine sehr gute Reise. Du wirst mit der Arbeit vorankommen.
Tubab Entertainment. Zwei alte Frauen sitzen mit im Raum, mischen sich ein, kommentieren, was sich da tut mit den Muscheln. Bestimmte Konstellationen werden mit Hingabe erörtert, dann plötzlich besorgte Gesichter, die mir im nächsten Moment wieder ermutigend zunicken, weil die Kauris nun doch verheißungsvoll positioniert sind. Yahara ist offenbar der Meinung, dass so viel Aufregung nicht gut ist für den Tubab. Ihre Übersetzung reduziert sich auf etwa drei Sätze, die sie während der nächsten halben Stunde wiederholt wie eine Litanei. Du wirst großes Glück haben, deine Reise steht unter einem guten Stern, du wirst viel Geld haben. Die Alte amüsiert sich über dich, wie du versuchst, etwas herauszufinden über das Leben hier, immer unterwegs bist, diese Unruhe. Nur um festzustellen, dass du nichts verstehst, dass deine Begriffe nicht treffen, dass das Wesentliche dir umso mehr entgeht, je weiter du vorzudringen versuchst. Dass die einst für Christen verbotene Stadt sich auch heute nicht preisgibt. Ibrahim Touré, der aus einer der alten Familien mit andalusischen Vorfahren stammt, hält das für ganz normal. Ihr Westler habt eure Art, die Dinge zu sehen, erklärt er mir. Ich dagegen, ein Afrikaner aus dem Süden der Sahara, ein Kind der Wüste, sehe und begreife die Dinge auf meine Weise. Immer wieder erleben wir, wie die Fremden kommen und gehen, flüchtig wie der Tau. Und kaum sind sie da, wollen sie sofort alles sehen. Innerhalb einer Woche, eines Monats, schnell wie in Europa. Aber das geht hier nicht. Wer zu gewissen Dingen Zugang haben möchte, muss innehalten. So ist unsere Kultur. Darf sich ein Land, das so viel Herrschaft, so viel Leid erfahren hat, nicht ein wenig abschließen? Das hat nichts mit Bösartigkeit zu tun. Ein gewisses Misstrauen hilft nur, sich besser zu verstehen. Zurückhaltung ist doch nie falsch, eher gut. Fühlt sich Lorenz ein wenig ausgeschlossen in Timbuktu? Die Kluft bleibt unüberbrückbar. Vielleicht habe ich es falsch angefangen. Vielleicht hätte ich einfach unten bei der Alten bleiben sollen. Mich in dieses gleichförmig langsame Verrinnen der Zeit fallen lassen, statt zu suchen. Mir von der kleinen Aisata morgens eins der runden Weizenbrote vom Lehmofen unten in der Gasse holen lassen, gut schmeckende Brote, in denen der Sand knirscht, wenn am Vortag Wind war, abends mit Mokta und Ibrahim, den beiden Söhnen, Reis und Soße mit den Fingern aus der großen Schüssel essen, danach Dame spielen, einfach da sein und nehmen, was kommt. Vielleicht hätte sich das Mysterium so offenbart. Im Lachen der Alten vielleicht. Im Schweigen, das auf eine Frage folgt. Im Klang eines Mopeds. Vielleicht liegt das wirkliche Geheimnis darin, dass nichts zu tun und nichts zu entdecken ist. Doch wer mit europäischen Augen schaut, die Perspektive nicht ändert, wird das Wesentliche immer dahinter, immer woanders vermuten. Das wahre Leben immer da, wo man nicht ist.
Das hier ist nicht wie Europa. Dort kannst du arm sein und trotzdem ein Auto haben. Ja, hast du nicht mal einen Esel. Wer hier arm ist, ist reich, sobald er nach Europa kommt. Europa ist besser. Sie laufen nicht zu Fuß durch den Sand wie wir. Das ist Zivilisation. Hier ist es immer dreckig. Und all die Insekten, die fliegen. Bei euch gibt es Mittel gegen Insekten. Wenn ich kann, gehe ich auch. Dort ist es besser.
La Mystérieuse, Timbuktu, von Lorenz Rollhäuser. Mit Thomas Vogt, David Schesinski, Maria Hartmann, Dorothea Reinicke, Brigitte Röttgers. Ton: Katrin Witt, Peter Awar. Assistenz: Friederike Wigger. Regie: Lorenz Rollhäuser. Redaktion: Barbara Entrop. Sie hörten eine Produktion der Feature-Abteilung SFB ORB mit dem Norddeutschen Rundfunk 1998.